Jakobus kein Theoretiker, sondern Praktiker. Er fordert uns heraus. Er sagt, Theorie und Praxis gehen Hand in Hand. Was man in der Praxis nicht sieht, ist nicht da. Oder wie unser Herr Jesus in Lukas 6 sagt, man erkennt den Baum an den Früchten. In diesen nächsten Versen, um die es jetzt gehen soll, dreht sich alles um folgende Frage. Wenn wir Erstlingsfrüchte sind, wir sind Vers 18, also im direkten Vers vor dem heutigen Text, wenn wir Erstlingsfrüchte sind, wie zeigt sich das ganz praktisch in unserem Leben? Wie schaut das konkret aus? Und diese Frage wollen wir in drei Aspekten beantworten, die wir in unseren Versen, die wir heute haben, sehen können. Der erste Aspekt ist den Umgang mit Zorn, das um sich selbst drehen. Der zweite Aspekt ist die Wichtigkeit, nicht nur Hörer, sondern auch Täter zu sein. Der dritte Punkt ist, was es heißt, Gott so zu verehren, wie es ihm gefällt. So möchte ich euch einladen, mit mir den Jakobusbrief aufzuschlagen. Wir sind in Kapitel 1 und wir werden heute die zweite Predigt aus diesem Brief hören. Nate hat vergangene Woche diese Predigtserie gestartet und vollenden werden wir sie auf der Gemeindefreizeit im Oktober, wo wir hoffentlich zahlreich dabei sind, um die praktischen Aspekte dieses Briefs zu diskutieren. Wir sind in Jakobus 1, wie gesagt, und wir starten mit Vers 19. Ich lese vor. Denkt daran, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit, zum Reden und zum Zorn, da lasse er sich Zeit. Denn im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Starten wir direkt mit Punkt 1. Ich habe es unten immer eingeblendet. Der Umgang mit Zorn, der Aspekt 1, Umgang mit Zorn, dieses um sich selbst drehen. In eigenen Worten würde ich diese Verse so formulieren. Weil wir Menschen im Zorn nicht Gottes Gerechtigkeit wirken, sollen wir folgende Rangordnung haben. Erstens, schnell zum Hören bereit sein. Zweitens, langsam beim Schwingen eigener Reden sein. Und drittens, beim Schwingen eigener Reden, vorsichtig über etwaigen aufkommenden Zorn wachen. Eine solche Rangordnung, wie aus diesen Versen, hilft uns, langsam zum Zorn zu sein. Oder in anderen Worten, die Beherrschung zu verlieren. Indem wir zuerst lernen, schnell bereit zu sein beim Hören und langsam beim Schwingen eigener Reden sein. Aber ist denn der Zorn wirklich immer so schlecht? Das fragte ich mich auch in der Vorbereitung. Vers 20 klingt doch recht stark, nach Zorn geht generell gar nicht. Und ich habe dann sehr viele Bibelstellen dazu ausgearbeitet und war überaus verblüfft, wie klar der menschliche Zorn tatsächlich in den allermeisten Stellen verurteilt wird. Die Zeit reicht es nicht aus, dass ich dieses Studium mit euch hier wiederhole, aber ich möchte euch zumindest zwei Stellen mitgeben, die das etwas unterstreichen. Wir haben Matthäus 5, das ist in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Oder in Galater 5 schreibt Paulus, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind, und jetzt kommt die große Aufzählung, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten und Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Heiligen Zorn gibt es für uns Menschen fast nur in der Theorie. Das Konzept ergibt Sinn, indem wir nämlich zornig sind auf Sünde. Und bei Gott können wir das in Aktion sehen. Doch wir Menschen verlieren im Zorn ungefähr immer die Beherrschung. Und schon hat die Sünde ihren Weg mit uns. Wir mögen uns zwar gerne einreden, dass wir aus heiligen Gründen zornig sind, doch meistens, wenn wir zornig sind, geht es um uns und um unsere Agenten. Unser Zorn bewirbt oder verteidigt das, was wir denken, das richtig ist. Wir drehen uns um uns selbst. was wir denken, das richtig ist. Wie treffend, dass Paulus in der Galaterstelle Zornausbrüche zwischen die Aussagen Eifersucht und Selbstsüchteleien, beides wir, stellt. Es ist ein um sich selbst drehen. Unser Zorn folgt daher, dass wir auf uns selbst anstatt auf andere ausgerichtet sind. Es geht uns um unsere eigenen Agenden. Ungefähr immer. Deswegen diese starken Aussagen an diesen Stellen. Und darin, meine Geschwister, habe ich eine Antwort für den Umgang mit dem Zorn gefunden. Nämlich, wenn ich mich um andere drehe, bin ich automatisch langsam zum Reden. Lasst mich das erklären. Wenn ich mich um andere drehe, bin ich automatisch langsam zum Reden. Wenn ich mal nicht primär dem Wunsch folge, meinen eigenen Senf zu einem Thema zum Besten zu geben, sondern zuhöre, was der Senf der anderen ist, und dann auch noch Rückfragen stelle, um diesen Senf in seine Kategorien einzuordnen, süßer Senf, Dijon-Senf, dann verstehe ich ganz neu, was es heißt, langsam zum Reden zu sein, weil ich ihm zuhöre, oder? Ich bin da nämlich nicht ganz automatisch langsam zum Reden, nicht nur automatisch langsam zum Reden, sondern ich lerne auch noch sehr viel von diesen Menschen. Und sie mögen mich dann auch noch, weil ich mich für sie interessiert habe. Das hilft, nicht zornig zu werden, zuhören. Jetzt haben wir den Schritt mit dem Reden übersprungen, aber es ist tatsächlich ein Zusammenhang. Langsam zum Reden, schnell zum Hören und langsam zum Zorn. Vielleicht ist dieser Aufruf, den wir in diesem Vers sehen, für euch, für dich, heute. Hinterfrage dich einmal. Prüfe, ob du schnell zum Hören und langsam zum Reden in deinen Beziehungen bist. Wenn du mit anderen Menschen sprichst, hörst du zu, was dein Gegenüber sagt? Oder erduldest du eher, dass das Gegenüber halt auch mal sprechen muss? Und du wartest eigentlich nur, dass es möglichst schnell vorbei ist. Oder vielleicht machst du es ganz besonders schlau und bereitest, währenddem der andere noch seinen Redeerguss vorbereitet und spricht. Vielleicht bist du da schon selber dran zu überlegen, was genau willst du sagen, damit es dann keine Ladehemmung gibt, wenn dann endlich die Gelegenheit ist, wo du einhacken kannst. Prüf dich und bring dein Leben in Einklang mit diesen Versen. Vielleicht hilft dir beim Prüfen auch folgende Beobachtung. Unreife Menschen sind leicht daran zu erkennen, dass sie am laufenden Band die anderen über die eigene Meinung oder Erfahrung aufklären möchten. Wenn sich jemand ihnen gegenüber öffnet und ihnen etwas Persönliches mitteilt, seien es Beziehungsprobleme oder der Ausflug im Urlaub, so sind sie nicht fähig, auf das Gesagte einzugehen. Anstelle, dass sie zuhören, Rückfragen stellen und dann mitleiden oder sich mitfreuen, je nachdem, was angebracht ist, drehen sie sich um sich selbst und wollen sofort ihre Meinung und Erfahrung teilen. Wenn man dann die Redezeiten stoppen würde, so wie in den Politdebatten von Neuf, dann fände man ein Verhältnis von 25-75 in Richtung des Zuhörenden. Wenn es nicht sogar eher 5-95 ist. So ist es, wenn man sich um sich selber dreht. Es ist Unreife. Man nimmt sich selber zu wichtig. Man sucht dann immer nur eine Ausrede, die eigene Meinung und Erfahrung auszusprechen. Und das gilt nicht nur für die Beziehungen untereinander, sondern auch für unsere Beziehung mit Gott. Hörst du zu, was Gott zu sagen hat? Wir haben schließlich ein recht dickes Buch, nennt sich Gottes Wort. Hörst du zu, was Gott in seinem Wort zu deiner Lebenssituation zu sagen hat? Stellst du Rückfragen an Gottes Wort, um seinen Willen für dich und deine Situation abzuklären? Möchte ich ermutigen, dies mehr und mehr zu tun. Darin können wir in unserem Leben immer dazulernen, egal welches Alter. Lasst uns in unserer Beziehung mit Gott schnell zum Hören sein. Nicht schnell zum Reden, schnell zum Hören. Lasst uns nicht viele Worte machen im Gebet, damit unser Herr und damit unseren Herr als einen bloßen Empfänger von unseren Worten missbrauchen. Nein. Hören wir zu, was er zu sagen hat. Und genau hier setzt auch der nächste Vers an. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort bereitwillig auf, das eure Seelen zu retten vermag. Deshalb heißt es. Also, weil wär's 19 und 20 so ist, sollen wir, zwei Teile, alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ablegen und andererseits das eingepflanzte Wort bereitwillig aufnehmen. Es wird unsere Seelen retten. Wir sollen die Schlechtigkeit und Unsauberkeit der sündigen Natur erkennen und uns als Antwort darauf auf Gott ausrichten. Sein Wort bereitwillig aufnehmen, und genau dieses Wort vermag es, unsere Seelen zu retten. Wir sollen Gottes Wort empfangen, entgegennehmen. Es wurde in uns hineingepflanzt von Gott. Das ist eine starke Aussage. Das Evangelium, Gottes Wort, wurde in uns hineingepflanzt. Und nun wächst diese Pflanze. Und das sollen wir fördern, indem wir Gottes Wort empfangen. Auch jetzt. Und von dem, mit der Aussage wollen wir zum zweiten Punkt kommen, zum zweiten Aspekt. Die Wichtigkeit, nicht allein Hörer, sondern auch Täter zu sein. Wir lesen Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Bitte lernt diesen Vers auswendig. Er ist es einfach wert und er ist so schön kurz. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Echter Glaube hört, um zu tun. Wer schnell zum Hören ist, ist jemand, der schnell umsetzt, was Gottes Wort ihm sagt. Echter Glaube tut was. Ich glaube fest daran, dass man den Glauben eines Menschen an dessen Werken erkennen kann. Echter Glaube hört, um zu tun. Religiosität hört nur, um gehört zu haben. Echter Glaube aber hört, um zu tun. Einmal geht es um Veränderung, das andere Mal um ein paar gute religiöse Gefühle. Und weiters heißt es in diesem Vers, wer nicht tut, was er hört bzw. verstanden hat, der betrügt sich selbst. Der redet sich ein, dass alles schon irgendwie okay ist. Aber das stimmt nicht. Selbstbetrug ist eine völlig schräge Sünde, weil ich dabei die Rolle des Betrügers und des Betrogenen gleichzeitig einnehme. Ich bin aktiv damit beschäftigt, Wahrheit zu ignorieren und Lüge zu glauben. Überlegt mal, wie schräg das ist. Aber es passiert immer wieder. Der gesunde Menschenverstand ist nämlich überhaupt nicht gesund, sondern ziemlich krank. Wer das nicht glaubt, der mag Geschichtsbücher lesen oder einfacher die eigene Geschichte auf ein paar richtig schräge Entscheidungen durchsuchen, von denen man damals felsenfest überzeugt war, dass sie gut sind. So hat jeder, oder? Es reicht eben nicht, aus der Bibel zu hören. Man muss auch tun, was das Wort sagt. Lesen wir nochmal und beginnen wir gleich bei Vers 22 nochmal. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, läuft davon und hat schon vergessen, wie er ausschaut. Doch wer sich in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Versteht diese Verse nicht falsch. Hören ist gut. Du kannst niemals Täter sein, wenn du nicht zuerst zuhörst. Aber Achtung, hören ohne Umsetzen ist Selbstbetrug. Der Ort, wo du selber den Betrogenen und die Rolle des Betrügers einnimmst. Hören ohne Umsetzen ist genau das. Das ist der Ort, wo Leute sich in eine Enge treiben mit ihrem Leben, wo es nur bergab geht. Und im Kleinen können wir das alle machen. Und Gott sucht nicht nach Leuten, die nur hören. Er sucht nach Jüngern. Hörende, die auch etwas tun. Ich möchte uns da erinnern an den Abschluss von der Bergpredigt, der da wunderbar dazu passt, in Matthäus 7. Da heißt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Gott sucht nicht nach Leuten, die nur hören. Er sucht nach Jüngern, Hörende, die auch tun. Und wenn wir nun Gottes Wort hören, wenn wir bildlich gesprochen in den Spiegel schauen, wie sie heißt, welchen Sinn hat das in den Spiegel schauen, wenn wir dann beim Erkennen eines großen schwarzen Flecks auf der Nase nichts dagegen unternehmen? Die Information des Spiegels bringt uns nichts, wenn wir nicht danach handeln. Im Griechischen geht es beim Wort betrachten aus Vers 23 und 24 eigentlich um genaues Betrachten. Ich habe es hier mal eingefügt. Lesen wir es mal. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel genau betrachtet. Er betrachtet sich genau und läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Die bloßen Hörer des Wortes schauen also möglicherweise sehr genau auf Gottes Wort und studieren es. Doch umsetzen, nein. Und das ist ein Weckruf, liebe Geschwister. Man kann scheinbar die Bibel studieren, genau und sorgfältig in den Spiegel schauen und dennoch das Wort nur als Hörer empfangen. Auch wenn man tief eintaucht und studiert ist, aber es ist nicht genug. Als Hörer empfangen ist nicht genug. Als Täter sollen wir empfangen. Das allein ist der richtige Weg, um das eingepflanzte Wort mit Bereitwilligkeit aufzunehmen, wie wir gelesen haben. Nur das wird unsere Seelen retten. Als Täter müssen wir empfangen. Du lass dich heute ermutigen, in der Bibel direkte Anwendungen für deinen Alltag zu finden. Hängt die Messlatte aber dafür nicht so hoch. Es geht nicht darum, dass du aus einem Konstruktionsdetail von der Stiftshütte eine direkte Anweisung für deinen Alltag ableitest. Es geht nicht darum, dass du komplizierte Anwendungen findest, sondern achte auf die simplen Anwendungen. Wenn du zum Beispiel in der Bibel siehst, dass jemand unbußfertig ist, dann denk mal nach, ob du irgendeine dreckige Ecke in deinem Leben hast, die du reinigen müsstest. Vielleicht musst du heute bei einem Menschen um Vergebung bitten und vor Gott Buße tun. Lass dich dazu ermutigen, zu handeln, was du in Gottes Wort erkennst. Oder soll ich sagen, was du im vollkommenen Gesetz der Freiheit erkennst, wie es da heißt in Vers 25. Das ist doch eine der schönsten Beschreibungen von Gottes Wort, oder? Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wir sind doch einfach unendlich beschenkte Menschen, weil wir dieses vollkommene Gesetz der Freiheit in Händen halten dürfen und darüber nachsinnen können. Und wenn dem schon so ist, dass wir dieses vollkommene Gesetz der Freiheit in Händen halten können, was ist es dann für ein Unsinn oder eigentlich ein Wahnsinn, wenn wir die Chance nicht nutzen und nur einen oberflächlichen Blick in diesen Spiegel hineinwerfen? Und wenn wir schon bei Detailformulierungen in Vers 25 sind, sei ein Täter des Werkes, heißt es hier. Also nicht nur Täter des Wortes, sondern wir sollen auch Täter des Werkes sein. Das hat mich sofort an Epheser 2,10 erinnert. Du sollst nämlich die Werke tun, die Gott für dich vorgesehen hat und vorbereitet hat. Nicht die, die Gott für deinen Bruder oder deine Schwester vorbereitet hat, sondern die, die er für dich vorgesehen hat. Also nicht nur Täter des Wortes, sondern Täter des Werkes sollen wir sein. Und tue das, heißt, und du wirst glückselig sein. Und damit kommen wir jetzt zum dritten und letzten Aspekt. Wahrer Gottesdienst, beziehungsweise Gott verehren, wie es ihm gefällt. Wenn jemand sich einbildet, Gott zu dienen, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der macht sich selbst etwas vor. Sein Dienst für Gott hat keinen Wert. Jakobus setzt in diesem Vers voraus, dass die Leute sich als Gottes Diener sehen. Darum heißt es, wenn jemand sich einbildet, Gott zu dienen. Er spricht also definitiv zu Gläubigen. Das wussten wir auch schon nach der Anrede, aber hier wird es nochmal deutlich. Er spricht zu uns, zu dir und mir in der Gemeinde. Er spricht nicht zu Namenschristen und Scheinheiligen. Er spricht zu uns. Der Gottesdienst der Namenschristen und Scheinheiligen ist sowieso umsonst. Wir lesen in Sprüche 15, das Opfer der Gottlosen ist ein Greuel für den Herrn, aber das Gebet der Aufrichtigen sei ein Wohlgefallen. Nein, Jakobus spricht uns Christen an, zu dir und mir in der Gemeinde. Er weist uns darauf hin, dass Folgendes nicht zusammengeht, nämlich Gottesverehrung, die bei Gott ankommt, und ein loses Mundwerk gleichzeitig. Diese beiden gehen nicht zusammen. Das ist biblisch kein neuer Gedanke. David spricht davon in den Psalmen. Psalm 15 und Psalm 141 fallen ein. Wir müssen uns bewusst sein, wer schlecht redet, verleumdet, tratscht oder plappert, der muss sich nicht einbilden, dass Gott gut von seinem Leben denkt. Egal wie viel er spendet oder sich an anderer Stelle einsetzt. Kolosser 3 sagt Paulus in Vers 7, auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt sollt ihr das alles ablegen und hinter euch lassen. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Ablegen, Schluss damit, raus aus dem Leben. Wir sollen das alles ablegen, heißt es, und uns hinter uns lassen. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Schluss damit. Salomo schreibt in Sprüche 10, Vers 19, bei vielen Worten bleibt der Wortbruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Nicht so viel reden ist klug. Und wenn du unbedingt reden willst oder musst, dann gilt Epheser 4,29. Da schreibt Paulus, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen. Übrigens wieder ein sehr schöner Lernvers. Sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und den Hörenden Gnade gibt. Gut, weiterhelfend und gnadegebend, das ist, was uns sonst rauskommen soll. Und wenn das, was du zu sagen hast, nicht gut ist, sondern eher böse, nicht weiterhelfend, sondern eher entmutigend und nicht gnadegebend, sondern eher das Leben schwermachend ist, dann gilt Mund zu. Und wenn das nicht klappt, wenn ich mich immer wieder dabei ertappe, wie ich doch ein bisschen spotte, ein bisschen diskreditiere, ein bisschen dummes Zeug labere, über jemanden herziehe oder mein Favorit, mich auf Kosten Dritter in ein besonders gutes Licht stelle, egal wie geschickt ich es anstelle, eines muss mir klar sein, so ein Verhalten macht viel mehr kaputt, als ich mir vorstellen kann. Es ist blanker Selbstbetrug. Egal wie fromm jemand auftritt, egal wie viel Wissen oder Gotteserfahrung er um sich schmeißt, wenn er es nicht schafft, seine Zunge zu zügeln, dann ist sein Gottesdienst, sein Dienst für Gott umsonst. Das ist ganz einfache Theologie. Kein Spötter, keine Tratschtante, kein Angeber, kein Lästerer, kein Großmaul, kein Schwätzer und keine Plaudertasche gefällt Gott. Ganz grundsätzlich. Drum zügle deine Zunge. Insbesondere auch beim Autofahren oder bei Social Media solltest du dort vertreten sein. Zügle deine Zunge. Und auch im Gespräch mit deinen Mitmenschen. Zügle deine Zunge. Dreh dich nicht um dich selbst, sondern zügle deine Zunge. Dreh dich um den anderen. Hör zu. Diene Gott. Darum geht's auch im letzten Vers für heute. Vers 27. Ui, da sind wir auch. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, heißt's. Psalm 68 klingt sehr ähnlich. Ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Weil Gott ein Herz für die Schwachen hat. Deshalb sollen wir es auch haben. Religiosität oder Frömmigkeit drehen sich darum, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und der Welt mit Gottes Idealen zu begegnen. Menschen in Not verdienen unseren Beistand. Auch unserer Ohren Beistand. Dann unserer Worte Beistand, wie wir in Epheser 4 gelesen haben. Dass wir sie aufbauen mit Guten, mit Wohltunden, mit Gnadegebenden. Ebenso heißt, wir sollen uns selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass wir in einer Welt leben, die es darauf anlegt, uns zu verunreinigen. Und darum werden wir hier aufgefordert, uns von der Welt unbefleckt zu halten. Von einer Welt, die uns mit Dreck bewirft, mit ihrer unzüchtigen Moral, ihrer Habgier und ihrer Geldgier, ihrer Überheblichkeit, ihren Fake News und ihren Freizeitbeschäftigungen. Deswegen sagt Jakobus hier, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist dieser, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Wie geht das? Indem ich mir beim Zuhören von Gottes Wort immer wieder eingestehe, wo die Welt mich befleckt hat. Und dann Täter dieses Wortes bin. Tue dies, so wirst du in deinem Tun glückselig sein. Was eine Zusage. Es gibt einen Bereich, wo ich mir unsicher war, ob ich ihn heute teilen soll. Und ich denke, ich werde meinen Mut zusammennehmen und es trotzdem tun. Ich tue mir leichter, mich selber zu kritisieren oder Leute in meiner Altersgruppe. Und es ist nicht nur so, dass es mir leichter fällt, sondern es sollte auch so sein. Weil es gibt ein Bibelwort, wo ich aufgerufen werde als junger Mensch insbesondere, dass ich Respekt habe. Und ich habe einen großen Respekt. Aber ich möchte euch insbesondere den Älteren hier. Ich möchte euch sagen, das um sich selber drehen ist so eine Versuchung für euch. Es ist so einfach in diesem Lebensabschnitt, wo man wohl, so erkläre ich mir das, wo man schon so viel erlebt hat, wo man schon so viele Erfahrungen gesammelt hat. Es ist so einfach, stolz zu werden. Und das Blöde ist, was dann passiert, wenn man sich eher um sich selber dreht und dann nicht mehr die Gedanken der anderen hört, den Senf, und leider werdet ihr besonders viel Senf hören, weil ihr eben schon viel mehr Weisheit habt. Aber das Blöde ist, was dann passiert, wenn es dann kein Zuhören mehr gibt, wenn es dann immer weniger Zuhören gibt, dann wird man dumm. Weil alles, was man sich selber sagt, den gesunden Menschenverstand, da biegt man auch öfter falsch ab und merkt es nicht mehr. Und das ist, denke ich, einer der größten Generationskonflikte, die wir haben in den Gemeinden. Die Schwierigkeit, dass man Junge und Alte zusammenbringt, hängt vielfach damit zusammen, dass die Jungen zu arrogant sind und glauben, sie verstehen die ganze Welt und die Alten nicht auf die Jungen eingehen können. Und so möchte ich euch alle ermutigen, dass wir das anders machen. Und ich denke, jeder auch in der Mitte und am Weg in die Mitte und am Weg Richtung Altsein, da kann sich jeder finden in dieser Spannung. Dass die Jungen denken, wir haben es begriffen. Und die Alten denken, wir haben es begriffen. Und beide selbstsüchtig sich um sich selber drehen. Das wollen wir nicht. Weil dadurch beflecken wir uns genauso. Wir haben vorher von Fake News gehört. Wahnsinn, wie viele Fake News wir mit unseren Worten machen können. Aber noch viel schlimmer, nicht nur News, sondern auch, wenn wir einander wohltuende Worte zusprechen sollten und es dann nicht wohltuende Worte sind, sondern eher niederreißende, zerstörende. Wir müssen uns beim Zuhören von Gottes Wort, bei dem, was wir gelesen haben, wir müssen uns immer wieder eingestehen, wo die Welt uns damit befleckt hat. Und wir brauchen uns dann nicht erniedrigen ins Tiefste irgendwas und uns, wie sagt man das so schön, auf Englisch würde man sagen, in die Penalty Box stecken. So quasi, jetzt muss ich weg vom Spielfeld und muss eine Auszeit machen und muss mich wieder beweisen, dass ich wieder Gott dienen kann. Nein, 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 er vergibt uns. Lassen wir uns nicht beflecken von dem. Erkennen wir das und sind wir stattdessen Täter dieses Wortes, dass wir uns tatsächlich gute Worte zusprechen. Gnadegebende oder spendende Worte. Wenn wir das tun, dann werden wir in unserem Tun glückselig sein. Und ich denke auch, dass das für die ganze Gemeinde gilt. Wenn jemand an der Stelle deutlich anderer Meinung ist, lade ich gerne A zum Gespräch ein und B wäre das vielleicht genau etwas, was gut zur Gemeindefreiheit passen wird. In diesem Sinne.